RD.
Buenas tardes. Sumando nuestras voces a este duelo colectivo.
Ein wolkiger Abend in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá. Auf der Plaza Bolívar im Zentrum der Hauptstadt haben sich hunderte Menschen versammelt. Sie betrauern all jene, die ermordet wurden, entweder weil sie für die Menschenrechte kämpften oder weil sie sich als ehemalige Kämpfer der Guerillabewegung FARC für den Frieden entschieden haben. Mehr als 400 ehemalige FARC-Guerilleros und mehr als 1600 Menschenrechtsaktivisten sind allein in den vergangenen 8 Jahren ermordet worden, seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens von 2016. Über die ganze Plaza Bolívar sind kleine Schachteln mit Namen darauf verteilt. Stellvertretend für die Särge. In der Menge ist auch der ehemalige FARC-Chef Timoschenko. Er will gerne auf eine oder zwei Fragen antworten, unter der Bedingung, dass es schnell geht. Ist das Projekt von Kolumbiens Staatspräsident Gustavo Petro realistisch? Ist es möglich, Frieden in Kolumbien zu schaffen?
Klar ist der vollkommene Frieden möglich. Wir setzen uns dafür ein und vergessen dabei nie all die ehemaligen FARC-Guerilleros, die bislang ermordet worden sind. Diese Worte richten wir an Kolumbien und die Welt. Wir stehen zum Frieden.
Eigentlich sind die FARC-Rebellen Marxisten. Aber die Kirche ist ihnen dennoch wichtig.
Die Kirche spielt bei den Friedensgesprächen eine maßgebliche Rolle. Sie hat uns in diesem Prozess immer begleitet. Heute unterstützt sie Präsident Petro in seinen Bemühungen um den Frieden. Die Kirche hat das Vertrauen aller Lager.
Und schon wendet er sich ab, um Bekannte zu begrüßen. Die Versammelten bekommen weiße Nelken ausgeteilt. Die Namensschilder der Ermordeten sind an den Stielen befestigt. Unter den Demonstrierenden sind auch Leonardo Padilla und der Priester Padre Joaquín Mayorga. Sie sind Mitglieder der von der Befreiungstheologie inspirierten Kirche der Armen. Sie legen ihre Nelken auf die Miniatursärge, lassen ihren Blick über die Menge schweifen. Dort entdecken sie einige Persönlichkeiten der damaligen Regierungsdelegation, die den 2016 unterzeichneten Friedensvertrag mit den FARC ausgehandelt haben. Beide sind sich einig. Damals ging es halbherzig zu. Leonardo Padilla erklärt das so.
Denen ging es nur darum, dass die Guerilleros die Waffen niederlegen. Es ging nicht um eine Veränderung des Landes, nicht um den Kampf gegen Armut. Nach der Demobilisierung der FARC wurde alles nur noch schlimmer. Da sind die Paramilitärs in die ehemals von den FARC besetzten Gebiete eingedrungen. Genau das ist der Grund dafür, dass wir heute alle diese Ermordeten betrauern. Die wollten damals mit dem Abzug der Guerilleros doch nur den Weg für die multinationalen Erdöl- und Kohlefirmen freimachen. Aber die Bewohner dieser Gebiete, die mussten sehen, wie sie zurechtkamen.
Damals sei ein neoliberaler Frieden ausgehandelt worden, fügt der Priester Padre Joaquín Mayorga hinzu.
Ja, das war der Zweck. Dass die Neoliberalen von diesem Frieden profitieren. Dass sie weiterhin Bodenschätze abbauen, Menschen ausbeuten und ihre Geschäfte machen können. Bei den jetzigen Friedensgesprächen mit der ELN-Guerilla geht es jedoch darum, die Gründe zu beseitigen, die zu diesem politischen und militärischen Konflikt geführt haben. Die Armut, die Misere, die Ausgrenzung, die Korruption. Alles, was sich die Oligarchie zu Schulden kommen ließ. Im jetzigen Friedensprozess geht es um die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Bildung, Arbeit, Gesundheit, um ein würdiges Leben.
Genau dafür engagiert sich Mayorga seit langem. Deswegen allerdings wurde auch er bedroht und musste schon vor vielen Jahren ins Exil.
Ja, ich musste das Land verlassen. Ich war lange Zeit sozial und politisch aktiv, habe mich für Frieden und Menschenrechte eingesetzt. Ich wollte nicht aus Kolumbien weg. Aber die Drohungen, die ich erhielt, waren sehr heftig. Und dann wurden auch noch meine Geschwister bedroht. Wenn ich geblieben wäre, wäre ich das Risiko eingegangen, dass meine Geschwister umgebracht werden.
Padre Joaquín Mayorga betreut heute eine Gemeinde in Puerto Rico und ist nur kurz in Bogotá. Er sagt, ich wurde bedroht und verfolgt, weil ich das Evangelium ernst nehme.
Das Evangelium von Jesus Christus ist durch und durch revolutionär. Es fordert tiefgreifende Veränderungen im Inneren der einzelnen Menschen, aber auch innerhalb der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Strukturen.
Auf der Plaza Bolívar geht die Trauerfeier zu Ende. Für den Krieg nichts, für das Leben alles, rufen die Versammelten. Nicht ein Toter mehr, sagen Padre Joaquín und Leonardo Padilla mit Nachdruck. Doch es scheint schwierig, dem Morden Einhalt zu gebieten. Da kann die Regierung von Kolumbiens Staatschef Petro noch so motiviert sein. Die Gewalt nimmt kein Ende. Waffenstillstandsvereinbarungen werden verletzt oder in manchen Regionen auch ganz aufgehoben. Bewaffnete Organisationen wie die FARC-Abspaltung EMC sind sich intern nicht einig. Splittergruppen brechen die Friedensverhandlungen ab. Am besten kommen noch die Gespräche mit der ELN-Guerilla voran. Aber auch sie geraten immer wieder in ernste Krisen. Bemerkenswert jedoch ist, überall, wo es trotz aller Probleme zu Verhandlungen kommt, da sitzt auch die Kirche mit am Tisch. Am Sitz der kolumbianischen Bischofskonferenz im Norden von Bogotá geht es zu wie im Taubenschlag. Angestellte mit Akten unterm Arm und Herren in Schwarz und Priesterkragen eilen durch die Gänge. Der Priester Padre Eliezer Soto ist der Generalsekretär der Versöhnungskommission, also der Instanz, die die Friedensprozesse begleitet. Die Rolle der katholischen Kirche bei diesen Gesprächen definiert er so.
Wir sind pastorale Begleiter und Beobachter. Wir üben eine ethische und moralische Autorität aus. Uns ist wichtig, dass unsere Begleitung transparent, unparteiisch oder besser gesagt objektiv ist. Ganz unparteiisch sind wir ja nicht. Wir ergreifen Partei für die Bevölkerung, für die Wahrheit und die Gerechtigkeit.
Die katholische Kirche habe einen guten Draht zu den verschiedenen Guerillagruppen, betont Padre Eliezer Soto.
In der Geschichte der FARC und der ELN muss man erkennen,
wenn man sich die Geschichte der FARC und der ELN ansieht, die ELN stand von Beginn an stark unter dem Einfluss der Befreiungstheologie. Aber auch die FARC-Guerilleros waren meistens katholische Bauern. Den FARC-Rebellen ist der Marxismus vor allem deshalb wichtig, weil er den Kapitalismus kritisiert. Aber da sagen sie nichts anderes als etwa Papst Paul VI., der von der Perversion des Kapitalismus sprach. Leider kam es nie zu einer Debatte zwischen der Befreiungstheologie und anderen kirchlichen Strömungen, um gemeinsame soziale Probleme zu analysieren. Heute geht es uns darum zu sagen, in diesem Punkt sind wir uns einig.
Er unterbricht sich, blickt auf sein Handy und entschuldigt sich. Ein wichtiger Anruf. Das Gespräch ist kurz. Si listo. Alles klar, sagt Padre Soto. Wo waren wir stehen geblieben, fragt er und gibt selbst die Antwort. Richtig, die Befreiungstheologie.
Wie kann es sein, dass in den lateinamerikanischen Ländern, die durch und durch katholisch sind, eine derartige soziale Ausgrenzung herrscht, die dem Evangelium absolut widerspricht? Die Befreiungstheologie ist ein Versuch, das Evangelium in der sozialen Wirklichkeit zu verankern. Der Argentinier, Papst Franziskus, spricht da klare Worte. Er sagt ganz deutlich, dass die Befreiungstheologie von Jesu Botschaft inspiriert ist. Und auch viele Mitglieder der verschiedenen Guerillas stimmen den Thesen der Befreiungstheologie zu. Aber wenn wir nun auf die andere Seite blicken und uns die rechtsextremen Paramilitärs ansehen, die beten den Rosenkranz. Und sie befestigen kleine Skapuliere, die Symbole von katholischen Ordensleuten, an ihren Gewehren. Die Kirche muss aber mit beiden Lagern das Gespräch suchen. Mit allen, die mit ihren Gewehren in den Bergen unterwegs sind. Ob das nun rechtsextreme Paramilitärs sind oder die sogenannten Linksextremen. Denn sie alle sind Menschen.
Ciudadanos son seres humanos.
Diskutiert man in Kolumbien über die Befreiungstheologie, kommt das Gespräch unweigerlich auf jene Priester, die für deren Ideale kämpften und sich schließlich der ELN-Guerilla anschlossen. Manche besetzten sogar höchste Posten in der Guerilla-Armee. Der spanische Priester Manuel Pérez Martinez war von 1978 bis zu seinem Tod 1998 Kommandant der ELN. Ein besonderes Charisma hatte der Priester Camilo Torres. In den 60er Jahren stand er für die Hoffnung einer Generation. Er war Studentenpfarrer, setzte sich für streikende Studenten ein. Er wollte, dass Christen und Marxisten miteinander für eine gerechtere Gesellschaft kämpften. Warum sollen wir streiten, ob die Seele sterblich oder unsterblich ist, wenn wir beide wissen, dass Hunger tödlich ist? Sagte er allen, die ihn deswegen kritisierten. Zu seinen Kritikern gehörte auch die Kirchenhierarchie. Camilo Torres ging ihr zu weit mit seinen sozialrevolutionären Ideen. Er wurde von seinen priesterlichen Funktionen suspendiert. Im Vorfeld der Wahlen von 1966 gründete Torres den Frente Unido, eine Vereinigung von linken Bewegungen, Parteien und Gewerkschaften. Ziel war es, der Armut, Ausbeutung und Unterdrückung des kolumbianischen Volkes ein Ende zu machen. Unter anderem durch eine Agrarreform, die Nationalisierung der natürlichen Ressourcen, gerechte Steuern, Frauenrechte sowie ein öffentliches Gesundheitswesen. Fotos aus jener Zeit zeigen einen hochgewachsenen, lächelnden Mann in Armenvierteln mit einem Kind auf dem Arm oder auf Studentendemonstrationen umringt von Menschenmassen. Auch heute noch stößt man in kolumbianischen Städten auf Mauerbilder von Camilo Torres. Mal als feuriger Redner, mal als Guerillero mit umgehängtem Gewehr. Denn Ende 1965, kurz nach der Gründung der ELN, trat Torres der Guerilla bei. Schon wenige Monate später, im Februar 1966, wurde er bei einem Gefecht getötet. Noch heute wird er sowohl von Guerilleros als auch von vielen Katholiken wie ein Märtyrer gefeiert. Aber für Padre Eliezer Soto besteht ein großer Unterschied zwischen Torres und anderen Geistlichen, die sich der ELN anschlossen.
Camilo Torres war nicht wirklich ein Guerillapriester. Manuel Pérez, Domingo Laín und andere, die waren das sehr wohl. Warum trat Camilo Torres der ELN bei? Weil die Mächtigen Kolumbiens ihn an die Wand drängten. Damals schrieb die ultrakonservative Zeitung El Colombiano, der den Priester Camilo Torres tötet, erweist dem Vaterland und der katholischen Kirche einen Dienst. Wie sollte sich Camilo Torres unter diesen Umständen auch nur auf die Straße wagen? Sie haben ihm alle Wege versperrt. Er landete als eine Art Flüchtling in der ELN. Er war nie für den bewaffneten Kampf. Er sagte, es schmerzt mich, dass ich bei denen Zuflucht suchen muss, die Waffen tragen. Er gelangte in die Guerilla, weil die ELN-Kommandanten sagten, komm Bruder, wir nehmen dich hier bei uns auf.
Los comandantes del ELN le ofrecieron, venga hermano, aquí lo acogemos.
Auf derselben Etage wie Padre Eliezer Soto hat auch Monika Lauer-Perez ein Büro. Im Auftrag des deutschen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat ist sie bei der kolumbianischen Bischofskonferenz Beraterin für Friedens- und Versöhnungsarbeit. Wir kommen auf die Rolle der Kirche in dieser gespaltenen Gesellschaft zurück. Sie kann mit allen reden, denn alle Seiten hören auf sie, bestätigt Monika Lauer-Perez.
Ob das nun Unternehmer sind, also dass man sagt, komm, wir müssen mal darüber reden, was könnte euer Beitrag zum Frieden sein? Ob das Kleinbauern sind, ob das in den Städten die Familien sind. Also das ist wirklich beeindruckend, wie dem Ruf der Kirche doch gefolgt wird.
Und da machen auch Fahrguerilleros keine Ausnahme.
Ich kann mich erinnern, als ich noch in meiner Rolle als Länderverantwortliche für Adveniat hier im Land unterwegs war, bin ich mal mit einem Bischof auf dem Maultier unterwegs gewesen, in sehr abgelegenen Gebieten. Da haben wir dann eine Fahrgruppe getroffen. Und der Kommandeur dann mit seiner Garde auf uns zugeritten kam, also sehr eindrucksvolles Bild mit prächtig geschmückten Maultieren. Und dann sagte er, also Bischof, wir haben ein paar Neugeborene, kannst du uns die bitte taufen?
Babys müssen also getauft werden. Der Kirche wird Respekt geschuldet. Aber wie sieht es aus mit dem aufrüttelnden Evangelium, mit der Botschaft des Priesters Camilo Torres? Ist das für die Guerilleros heute noch ein Thema? In einem roten Backsteingebäude im Zentrum von Bogotá haben die Friedensvermittler der Guerillagruppe ELN ihren Sitz. Violeta Arango ist Soziologin und ELN-Guerillera. Bei einem Gefecht wurde sie von Soldaten festgenommen, landete als politische Gefangene in Haft. Heute ist die Mit-30erin vorläufig frei, um sich als Vermittlerin am Friedensprozess zu beteiligen. Dazu gehört auch Interviews geben, die Philosophie der ELN erklären.
Für die ELN ist Pater Camilo Torres eine wesentliche Leitfigur. Sein Vermächtnis bleibt auch heute für unsere Organisation ganz und gar gültig. Camilo hat uns das Konzept der wirksamen Liebe vermittelt. Eine Liebe, die wir durch unseren Einsatz für die einfachen Leute verwirklichen.
Die derzeitigen Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und der rund 5000 Mitglieder der zählenden ELN-Guerilla gestalten sich turbulent. Immer wieder drohen die Gespräche abzubrechen. Aus Sicherheitsgründen treffen sich Regierungs- und ELN-Delegationen im Ausland. Doch innerhalb Kolumbiens gibt es Versammlungen mit der Bevölkerung. Bei diesem sogenannten Beteiligungsprozess geht es darum, gemeinsam ein Gesellschaftsprojekt zu entwerfen, die Grundlage für den zukünftigen Frieden. Nicht nur linke, ELN-nahe Menschen sind eingeladen. Alle Kolumbianer sollen mitmachen. Sie sollen auf diese Weise wiederum auch die Guerilleros kennenlernen und Vorurteile abbauen. Denn die Rebellen haben bei vielen einen schlechten Ruf. Auch bei jenen einfachen Leuten, für die, wie Violeta Arango sagt, dieser Kampf überhaupt ausgetragen wird.
Viele Leute wissen nichts über uns. Sie machen sich völlig falsche Vorstellungen von uns. Sie würden alles tun, damit es uns ganz einfach nicht mehr gibt. Für sie sind wir das eigentliche Problem. In diesem Beteiligungsprozess fragen wir also die Leute, wenn mit der ELN Schluss ist, hat dann auch die Ungerechtigkeit in Kolumbien ein Ende? Nein, nicht wahr? Und wenn die ELN nicht mehr in den Gebieten präsent ist, wird es dann weniger Gewalt geben? Oder wird die Gewalt dann schlimmer sein? Während dieses Austauschs wird allen klar, die Demobilisierung der ELN wird die Probleme nicht lösen. Die lösen wir nur, wenn wir Raum für die wirkliche Demokratie schaffen, was wir aber noch nie hatten.
Warum dieses schlechte Ansehen der Guerilla-Bewegungen? Einerseits zeichnen die kolumbianischen Massenmedien ein verzerrtes Bild, andererseits gibt es durchaus Probleme. Die ELN finanziert sich teilweise über Entführungen und Lösegelderpressung. Das kommt in der Bevölkerung nicht gut an. Bei den Gefechten zwischen der Guerilla einerseits, dem Militär und den Paramilitärs andererseits kamen auch unzählige Zivilisten ums Leben. Insgesamt wurden in diesem Krieg Millionen Menschen vertrieben, Hunderttausende wurden getötet. Dafür sind dem Nationalen Zentrum für historische Erinnerungen zufolge die Paramilitärs die Hauptverantwortlichen. Aber auch die Guerillas tragen Schuld. Violeta Arango räumt die Fehler der ELN ein.
Sí, claro. Sicher
gab es Irrtümer. Ein Kampf ist nie perfekt. Aber wir haben unsere Fehler immer zugegeben. Wir haben gesagt, ja, dafür sind wir verantwortlich. Und wir werden versuchen, das wieder gut zu machen. Deshalb ist jetzt die Anhörung von Opfern ein Teil des Friedensprozesses. Alle Personen, die unter der Gewalt und dem Krieg gelitten haben, sollen zu Wort kommen. Wir wollen wissen, was ihnen genau widerfahren ist und wie sie sich die Zukunft vorstellen.
Die Vorschläge der Opfer, die während dieses Beteiligungsprozesses gesammelt werden, sollen in das geplante Gesellschaftsprojekt mit einfließen. An diesem Nachmittag findet so eine Zusammenkunft in einem Hörsaal der Pädagogischen Universität in Bogotá statt. Herbert Choachi, Professor an dieser Universität und einer der Initiatoren, begrüßt die Anwesenden.
Buenas tardes a todos y a todas.
Hunderte Bürger sind gekommen, darunter auch Vertreter von Opfervereinigungen, vertriebene Bauern zum Beispiel. Aber paradoxerweise auch Menschen, die gerade deshalb bedroht werden, weil sie bei diesem Beteiligungsprozess mitmachen.
Wir wollen uns beteiligen und wir wollen, dass unsere Beteiligung auch etwas bewirkt. Wir sind nicht hier, um zu applaudieren. Wir appellieren an beide Delegationen, die der Regierung und die der ELN. Achtet auf das, was in unseren Gebieten passiert. Während wir hier sitzen, ermorden sie Leute von uns da draußen. Einfach nur deshalb, weil wir bei dieser Veranstaltung hier dabei sind. Wenn wir diesen Ort hier verlassen, wer sorgt dann für unsere Sicherheit? Die bewaffneten Gruppen da draußen warten doch nur darauf, uns abzuschießen.
Vorn auf dem Podest sitzen Friedens- und Menschenrechtsaktivisten und ein Mitglied der Regierungsdelegation. Herbert Chuachi begrüßt auch zwei Vertreter der ELN-Guerilla. Ein Gespräch mit den beiden ELN-Guerilleros während der Kaffeepause. Es geht um den Priester Camilo Torres. Sind seine Ideen aus den 1960er Jahren noch präsent in der ELN? Klar, sagt Mauricio Iguaran, ein Mit-50er mit wettergegerbtem Gesicht.
Die Ideen von Camilo Torres sind heute aktueller denn je. Er appellierte an die Einheit des kolumbianischen Volkes. Er sagte, wir müssen das aus dem Weg räumen, was uns trennt. Und uns auf das besinnen, was uns eint.
Doch die einst von Camilo Torres beschworene Einheit des kolumbianischen Volkes scheint nach wie vor unerreichbar. Die Kolumbianer sind gespalten, die Weltsichten klaffen auseinander. Die Machtelite scheint nicht dialogbereit, sondern eher geneigt, ihre Ansichten auf jede erdenkliche Weise zu verteidigen, sagt ELN-Vertreter Fabian Sepúlveda, ein junger Mann mit schwarz umrandeter Brille.
Die großen Wirtschaftsmächte setzen ihren Standpunkt auf vielen Wegen durch. Mittels der Massenmedien, mithilfe von Teilen des Staatsapparates, mittels Unterdrückung durch die Ordnungskräfte und die Paramilitärs. So bekommt die reiche Machtelite, was sie will. Nämlich, weiterhin alle Privilegien zu besitzen, während uns anderen das Nötigste zum Leben fehlt.
Wie also unter diesen Umständen Camilo Torres Projekt von Einigung und Frieden verwirklichen? Fabian Sepúlveda.
Zuerst einmal muss sich das Volk darüber einig werden, welche Veränderungen nötig sind. Wir müssen stark werden, um mit der Gegenseite verhandeln zu können. Wir wollen unsere Gegner weder ignorieren noch auslöschen, sondern auf Augenhöhe miteinander sprechen. Genau das lehrte Camilo. Zuerst sich einig werden, denn das macht uns stark. Zweitens, der Kampf, der die Veränderungen herbeiführt. Drittens, die Anerkennung des anderen. Wir zwingen ihm nicht unsere Visionen auf, sondern tun alles, um zu einem Einverständnis zu gelangen. Das ist der Weg, den wir uns vorstellen.
Im Hörsaal gehen die Wortmeldungen weiter. Schutz der Kinder, Schluss mit der Zwangsrekrutierung, Rechte für die Bauern, Nein zu Agrobusiness und Monokulturen, Perspektiven für die von ihrem Land Vertriebenen, die nun in den Slums der Großstädte leben. Die Liste der Probleme und Forderungen scheint unendlich. Eine Afrokolumbianerin verlangt das Mikrofon. Mit mächtiger Stimme beginnt sie zu singen. Ganz Kolumbien fleht um Frieden. Guter Gott, wann wird der Frieden endlich eintreffen? Schaut doch, was passiert. Die Mutter Erde weint. Das Hotel Tequendama in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá ist nur wenige Kilometer von der Universität entfernt. Und doch sind wir in einer anderen Welt. Eine elegante Lobby, edel glänzende Holztische mit Blumenarrangements. Der Mann, der in seine Notizen vertieft auf einem der Ledersofas sitzt, trägt ein respekteinflößendes schwarzes Bischofsgewand. Für Prunk hat er vermutlich dennoch nicht viel übrig. Erzbischof Dario de Jesus Monsalve ist für sein Engagement für die Armen, die Unterdrückten und Ausgeschlossenen bekannt. Heute vertritt er die katholische Kirche bei den Friedensgesprächen zwischen Regierung und ELN-Guerilla. Er blickt von seinen Notizen auf. Dort hat er all die Probleme aufgelistet, die bei dem zähen Friedensprozess auftauchen. Es wäre sicher vieles einfacher, seufzt er, wenn die Rebellen, so oft sie auch Camilo Torres zitieren, sich noch viel intensiver mit dessen Lehre beschäftigen würden.
Ich denke, die ELN sollte wieder mehr an die Ideen von Camilo Torres anknüpfen. Er war beseelt von der Vision einer Gemeinschaft der Versöhnung und des Friedens. Diesen Gedanken muss die ELN in die Zukunft übertragen. Nur so wird es ihr gelingen, ihre jetzige Rolle zu überwinden, die einer bewaffneten, gewalttätigen Organisation, die so viel Schmerz, so viele Opfer verursacht hat. Und zu einer Organisation zu werden, die bei gesellschaftlichen Heilungsprozessen mitwirkt, die hilft, soziale Bindungen zu knüpfen und sich für den Frieden in Gesellschaft, Umwelt und Politik einzusetzen.
Viele Spaltungen in der kolumbianischen Gesellschaft müssen überwunden werden. Dabei denkt der Erzbischof auch an die Kirche selbst.
Innerhalb der Kirche gibt es alle möglichen Strömungen, darunter sehr konservative und rückschrittliche. Aber es gibt in der Kirche einen festen, unveränderlichen Kern. Jesus Christus und das Evangelium. Die Ankündigung des Reiches Gottes und der darin geltenden Gerechtigkeit. Hier hat uns Papst Franziskus wirklich erhellt mit seiner Kritik gewisser Wirtschaftsmodelle. Heute versteht sich die Kirche als Dienerin. Sie steht nicht mehr auf der Seite derer, die befehlen. Auch die Spiritualität der Kirche konzentriert sich heute mehr auf die Schöpfung, auf das Volk, die Menschen.
Erzbischof Dario de Jesus Monsalve blickt nachdenklich zur Decke. Als würde er lauschen. Als würde das mächtige Lied der Afro-Kolumbianerin hier nachklingen. Kolumbien fleht um Frieden. Guter Gott, wann wird der Frieden endlich eintreffen?